Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Vor mittlerweile über 11 Jahren stürzte in Köln das historische Stadtarchiv ein. Für die Stadt ist das bis heute ein tiefes Trauma. Jetzt gibt es zumindest eine Einigung darüber, wer für die entstandenen Kosten aufkommen soll. Wir sprechen darüber gleich mit unserem NRW-Landeskorrespondenten. Unser Kollege in Sachsen-Anhalt schildert uns außerdem, was die Schließung von Karstadt-Kaufhof-Filialen für das Innenstadtleben in Dessau bedeutet. Und wir gehen der Frage nach, warum sich in Corona-Zeiten plötzlich immer mehr Menschen wünschen, einen Hund zu besitzen. Der Warenhauskonzern Karstadt oder Karstadt Kaufhof, wie er mittlerweile heißt, hat für viele Menschen in Deutschland auch einen kulturellen Wert, könnte man sagen. Beispiel Dessau in Sachsen-Anhalt. Dort ist Karstadt die zentrale Einkaufsadresse in der Innenstadt gewesen und gleichzeitig ein wichtiger Arbeitgeber. Nun soll gerade diese Filiale zu denjenigen gehören, die demnächst geschlossen werden. Und das dürfte auch für das Stadtleben in Dessau große Auswirkungen haben. Niklas Ottersbach hat sich umgehört.
Es fällt gleich auf den ersten Blick auf. Karstadt überragt mit seinem grauen Beton- und Glasbau das umliegende Einkaufszentrum. Was daran liegt, dass 1994 erst Karstadt in die Stadt kam und dann wurde das Einkaufszentrum drumherum gebaut. Innen drin, in Etage 3, Krisensitzung beim Betriebsrat von Karstadt. Der Ministerpräsident kommt vorbei. Auch der Wirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt hat mit den Verkäuferinnen telefoniert. Die Sache mit Karstadt in Dessau ist nicht einfach nur eine Filialschließung. Verkäuferin Birgit Pottin hat hier 1994 die ersten Regale eingeräumt, hat Euphorie und Krisen miterlebt. Zuletzt hat Karstadt in Dessau schwarze Zahlen geschrieben. Ende Oktober ist für Birgit Pottin und ihre rund 60 Kolleginnen dennoch Schluss.
Also ich habe wirklich gedacht, ich war mir völlig sicher, dass ich hier von hier aus, von Karstadt aus in die Rente gehen kann. Das war so mein Ziel. Weil man hat hier Herzblut reingesteckt, man hat das Haus mit eingeräumt und irgendwo ist es ja auch unser Kind.
Birgit Pottin ist knapp 60 Jahre alt. Ihre Jobchancen in der Region seien schwierig. Ihre jüngere Kollegin Corinna Ullmann sieht das ähnlich. Das Einzige, was die düstere Stimmung der Karstadt-Verkäuferinnen derzeit aufhält, sei der Rückhalt der Kunden. Donnerstag ist eine Menschenkette gegen die Schließung geplant.
Es ist was ganz Emotionales, was hier momentan passiert. Man hat Kundschaft, die fragen, wie sie uns helfen können, wie sie uns unterstützen können. Das wird für diese Region was ganz Schlimmes werden.
Dabei hat alles so gut angefangen. 1994, als die modernste Karstadt-Filiale Ostdeutschlands in Dessau eröffnet wurde. Damals standen die Kunden dicht gedrängt auf den Rolltreppen, erinnern sich die Verkäuferinnen. Es war die Zeit der Nachwende-Euphorie. Doch die Kauflust ließ mit den Jahren nach. Zu Beginn haben hier noch 400 Mitarbeiterinnen bei Karstadt gearbeitet. Jetzt sind es gerade noch 65. Auch das ein Zeichen der Krise. Verkäuferin Birgit Pottin sieht rückblickend auch die vielen Filialleiterwechsel kritisch.
Jeder hat ein anderes Konzept für dieses Haus und man konnte sich nicht so richtig einarbeiten mit den Filialleitern. Also es gab immer irgendwelche Einschnitte, dann haben die Besitzer gewechselt, laufen von Gesamtkarstadt. Was man dann hinterher immer erfahren hat, dass immer nur Gelder rausgezogen wurden aus den ganzen Filialen und nie richtig investiert worden sind.
Nach bewegten Jahren im Karstadt-Konzern, einem Insolvenzverfahren, einer Übernahme, Sanierungsplänen und mehreren Wechseln in der Chefetage, nach einer drohenden Schließung der Dessauer Karstadt-Filiale im Jahr 2015, nun also das Endgültige aus. Das trifft nicht nur die Mitarbeiterinnen, auch für die Dessauer selbst ist ein Warenhaus, in dem es alles gibt, nicht so einfach zu ersetzen. Und die Sachen im Internet bestellen? Erika Dagel winkt ab. Die 79-Jährige zieht einen Einkaufstrolley hinter sich her. Die ehemalige Kindergärtnerin ist, wie fast jeder Dritte in Dessau, im Rentenalter.
Wir kaufen nicht im Internet ein. Wir sind Käufer von Karstadt, also was Textilien und dergleichen anbelangt. Das wird natürlich einen großen Abbruch haben und die jetzt durch die Pandemie ans Internet gegangen sind oder übers Internet, die kommen ja nicht wieder zurück.
Eine Idee, wo sie in Zukunft ihre Hosen kauft, hat Rentnerin Erika Dagel nicht. Auch die Stadtpolitik scheint ratlos. Ein alternatives Nutzungskonzept für das dreistöckige Karstadt-Gebäude gibt es nicht. Der Wirtschaftsbeigeordnete von Dessau schreibt auf Anfrage, man habe den Kampf um Karstadt noch nicht aufgegeben. Aber der Kontakt zum Mutterkonzern Galeria in Essen sei schwierig. Auch auf Deutschlandfunk-Anfrage reagiert der Konzern nicht. Warum nicht einfach mal was Neues ausprobieren in Dessau? Darauf hofft Jörg Schnurre. Schwarzes T-Shirt, schwarze Basecap. Mit seinen 40 Jahren gehört er in Dessau zu den jungen Leuten. Momentan ist Jörg Schnurre Gründungsberater an der Hochschule Anhalt. Sein letztes Projekt, die Pinke Möhre, ein Café, Coworking Space, also eine Art Gemeinschaftsbüro für Kreative und Unternehmer und Galerie in einem. So etwas in groß, vielleicht ja auch in den drei Karstadt-Etagen, das könnte sich Jörg Schnurre vorstellen. Das Potenzial in Dessau mit den Bauhaustouristen, das sei ja da.
Vielleicht, dass man dort einen Coworking Space größer reinmacht, als wir den in der Pinken Möhre hatten. Die Nachfrage ist eigentlich da, wenn man es gut vermarktet. Man merkt es ja, wenn man am Bauhaus drüben auf der anderen Stadtseite steht, unter dem Schriftzug. Wie viele nach Dessau fahren und unter diesem Schriftzug sich fotografieren lassen. Und ich nenne das immer, das ist die Heiligsprechung. Irgendwie haben die einen Bezug zum Bauhaus, finden das faszinierend und kommen hierher. Die bleiben aber auch nicht länger, weil wir denen nie irgendwas bieten, dass sie länger hier bleiben können.
Für Karstadt in Dessau dürften solche Visionen allerdings zu spät kommen. Und Birgit Portin, die Verkäuferin, die von Anfang an dabei war, ihr bleibt nach 26 Jahren bei Karstadt in Dessau eine Abfindung von 1,5 Monatsgehältern.
Ein Bericht unseres Landeskorrespondenten in Sachsen-Anhalt, Niklas Ottersbach. Der 3. März 2009 ist ein dunkler Tag in der Geschichte der Stadt Köln. Damals stürzte mitten am Tag und vollkommen plötzlich das historische Stadtarchiv ein. Zwei Anwohner starben, außerdem wurden unzählige wertvolle Dokumente verschüttet, was eine jahrelange Restaurationsarbeit nach sich zieht. 2018 stellte das Kölner Landgericht erhebliche Fehler beim Bau einer neuen U-Bahn-Haltestelle unterhalb des Archivs fest als Grund für den Einsturz. Im selben Jahr gab es dann Urteile gegen Beteiligte des Baus. Gestern nun billigte der Stadtrat einen Vergleich über die Begleichung der Schadenssumme, die auf 1,3 Milliarden Euro beziffert wurde. Moritz Küpper beobachtet dieses Thema für uns. Herr Küpper, wie hoch fällt der Vergleich denn jetzt aus?
Nun, es ist eine Lösung, ein Kompromiss gefunden worden, der verschiedene Komponenten beinhaltet. Zum einen die am damaligen U-Bahn-Bau beteiligten Firmen zahlen der Stadt Köln insgesamt 600 Millionen Euro. Die gesamte Schadenssumme ist ja von der Stadt einmal, Sie haben es gesagt, mit 1,3 Milliarden Euro veranschlagt worden. Heute fiel da eine andere Zahl in der Erklärung, 1,03 Milliarden Euro, so sagte es der Stadtdirektor Stefan Keller von der CDU, der die Verhandlungen maßgeblich geführt hat. Darauf kommt dann zwar noch ein Zinsaufschlag, dennoch der Betrag liege etwas darunter. Der Vergleich sieht außerdem vor, dass die Firmen die U-Bahn-Strecke auf eigene Kosten zu Ende bauen. Außerdem errichten sie einen Gedenkraum für die Opfer. K3 nennt sich dieser Ort momentan. Und im Gegenzug werden alle Gerichtsverfahren, die noch laufen, also vor allem die Beweissicherungsverfahren, eingestellt. Und die parteilose Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker, die zeigte sich gerade auch in der Pressekonferenz heute Mittag erleichtert und betonte dies noch einmal.
Ich bin wirklich erleichtert darüber, dass wir dieses schwierige Kapitel der Kölner Stadtgeschichte abschließen können. Nicht vergessen, das habe ich auch gestern schon gesagt, aber abschließen. Und damit ist nach 11 Jahren nach dem Einsturz der Weg frei geworden für den Weiterbau und die Heilung dieser Wunde im Stadtbild und auch bei vielen Kölnerinnen und Kölnern in deren Köpfe.
Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker und dieser Vergleich, diese 600 Millionen Euro, die sichern nun auch den Neubau des Archivs an anderer Stelle.
Und wenn Sie aber sagen, die Schadenssumme, die ja jetzt ein bisschen gesenkt wurde auf eine gute Milliarde Euro, was passiert dann mit diesen übrigen 400 Milliarden?
Naja, die liegen dann letztendlich bei der Stadt. Das Ganze ist ja natürlich auch, der Stadtdirektor Stefan Keller machte das ein wenig deutlich, das liegt natürlich dann ein Stück weit auch immer im Auge des Betrachters. Was ist der Schaden? Also beide Seiten hatten da ja auch Argumente. Und Keller illustrierte das in seinen Ausführungen gerade eben nochmal anhand eines Beispiels aus diesen Verhandlungen.
Wir haben immer wieder über das sehr anschauliche Beispiel gestritten, dass wir in unseren Akten beispielsweise einen Bildband gefunden haben mit dem schönen Titel Schöne Städte in Europa, dessen Restaurierung einen vierstelligen Betrag verschlungen hätte. Dieser Bildband, und jetzt kann man sagen, dieser vierstellige Betrag, ich sage jetzt mal 1500 Euro, ist der Schaden, den die Stadt hat. Dieser Bildband ist aber im Antiquariat für 8 Euro käuflich zu erwerben. Und da hat die AGE natürlich gesagt, ihr könnt unmöglich 1500 Euro von uns verlangen, wenn ich das Ding für 8 Euro wieder beschaffen kann.
Soweit also Stefan Keller, der Kölner Stadtdirektor. Die schlechte Tonqualität ist ein wenig den Corona-Umständen sowie technischen Problemen bei uns geschuldet. Dennoch, ich hoffe, es war zu verstehen. Inhaltlich, wie gesagt, ein Kompromiss, mit dem die Stadt leben kann. Das hat Keller auch klar gemacht. Denn auf der einen Seite gab es natürlich die Argumente auf der Seite der Stadt Köln. Die waren durchaus gut, die ersten Urteile in den Strafprozessen, auch wenn sie noch nicht rechtskräftig sind. Auf der anderen Seite standen oder stehen eben auch Risiken. Also das Gericht hätte auch anders oder Gerichte hätten auch anders entscheiden können in einem Zivilverfahren. Die Zeit würde ins Land ziehen, wertvolle Zeit, die diese Stadt an diesem zentralen Ort brauchen kann. Und somit hat man sich nun auf diesen Kompromiss verständigt letztendlich.
Kommen die Baufirmen objektiv oder distanziert betrachtet trotzdem zu gut weg?
Das ist ganz schwer zu sagen. Also der Stadtdirektor hat diesen Kompromiss gerade eben noch einmal ausführlich im Detail dargestellt. Aber es gibt diese Stimmen, die sagen, dass die Baufirmen zu gut wegkommen, auch im Kölner Stadtrat. Die breite Mehrheit dort hat diesem Vorschlag zwar zugestimmt, auch die Linke beispielsweise. Die sagt dennoch, es sei zu wenig Geld, die Summe sei zu niedrig und außerdem fehle ein klares Schuldbekenntnis der AGE, also dieser Arbeitsgemeinschaft. Dennoch, für die Stadt ist dieser Archivvergleich nun der Startschuss, die eingefahrene Situation an einem zentralen Ort aufzulösen, dort anzugehen.
Und wenn wir dann auf die Aufarbeitung der gesamten Geschehnisse auch auf anderen Ebenen schauen, wir haben ja gerade die Oberbürgermeisterin gehört, die sagte, dass die Heilung der Wunde jetzt einsetzen könne. Ist das so?
Nun, das wird sich zeigen und wahrscheinlich ist es wie so oft im Leben, dass die Zeit letztendlich nur die Wunden heilt. Dennoch, es bleibt immer etwas stehen, vergessen wird es nicht. Das wird sich dann auch in dieser Stelle da jetzt zukünftig widerspiegeln. Die Aufarbeitung selbst, die juristische, endet damit. Der Kompromiss tritt ja an die Stelle des noch laufenden Zivilverfahrens. Das Strafverfahren ist ja ohnehin beendet, wenn auch noch nicht rechtskräftig. Aber ich denke, da deutet einiges darauf hin, dass es so weit kommt. Und dann wird es diesen Raum zum Gedenken geben. Insgesamt 90% des Archivguts beispielsweise sind ja auch mittlerweile gesichert. Worden, müssen noch restauriert werden. Das wird Jahre und Jahrzehnte in Augenschein nehmen. Aber der Neubau des Archivs schreitet voran und auch mit der Baustelle wird man sicherlich bald weitermachen können.
Mhm, ganz kurz noch dazu. Wie geht es damit dann jetzt weiter konkret?
Ja, die Planung ist so, dass es im Frühjahr, im Sommer nächsten Jahres da weitergehen soll, dass die AGE, also diese Firmen, dann damit weiterbauen sollen. Die sind diese Strecke, diese Nord-Süd-Achse miteinander verbinden wollen, sodass man dann realistischerweise 2027, 2028, also in 7 bis 8 Jahren, dass dann dort wirklich dann endlich eine U-Bahn fahren kann.
Vielen Dank. Information von unserem Landeskorrespondenten für Nordrhein-Westfalen, Moritz Küpper. Das Coronavirus hat vieles verändert. Wirtschaftliche Sorgen sind neben den gesundheitlichen bei vielen immer noch allgegenwärtig. Aber es hat für einige zumindest auch positive Aspekte mit sich gebracht. Menschen erzählen, wie sie zum Beispiel öfter zu Hause kochen oder mehr mit dem Fahrrad unterwegs sind. Hinzu kommt ein offenbar immer größeres Interesse, sich einen Hund zuzulegen. Anja Nehls hat dazu Stimmen gesammelt.
Bertolda vom Pfefferfließ ist gute Hoffnung. Die rote Kurzhaar-Teckelhündin, wie die Dackeldame bei ihrer Züchterin offiziell heißt, lebt auf einem Bauernhof südlich von Berlin und erwartet im Juli Nachwuchs. Und der ist heiß begehrt. Nicht nur wegen der adligen Abstammung, sondern weil die Nachfrage nach Hunden in Corona-Zeiten stark gestiegen sei, sagt die Züchterin Isabel Geilen.
Ich habe wirklich täglich Anfragen per E-Mail und per Telefon, per WhatsApp, teilweise also auch europaweit.
Bis zu 2 Jahre im Voraus werden Hunde normalerweise bei ihr bestellt. Jetzt melden sich viele Menschen auch spontan, weil sie dank Corona jetzt auf einmal die Möglichkeit sehen, einem Hund auch gerecht werden zu können.
Also sage ich, habe jetzt Homeoffice, mein Arbeitgeber akzeptiert es vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus, dass ich im Homeoffice regelmäßig mache. Ich habe die Möglichkeiten, jetzt einen Welpen zu sozialisieren und in den Alltag zu integrieren, bevor das Leben wieder seinen gewöhnten Gang geht. Denn viele Leute sind tatsächlich in der Lage, grundsätzlich einen Hund zu halten. Aber in der Welpenzeit, wo es sehr intensiv ist, die Sauberkeit, die Abläufe, nehmen sich ja viele Leute in ihren Jahresurlaub, um so einen Welpen in eine Familie aufzunehmen. Und das ist jetzt natürlich eine gute Möglichkeit, ohne den Jahresurlaub so einen Hund zu integrieren in die Familie.
2 Millionen mehr Klicks als früher verzeichnet der Verband für das deutsche Hundewesen VDH auf seinen Internetseiten. Denn die Menschen haben mehr Zeit und wünschen sich Geborgenheit und Nähe, weil viele unter dem Corona-bedingten Social Distancing extrem leiden, ergänzt Udo Kopernik vom VDH.
Das ist für jeden bedrohlich, es löst Furcht, Sorgen und vielleicht sogar Angst aus. Und da brauchen wir eigentlich soziale Nähe. Da wollen wir auch mal in den Arm genommen werden oder jemanden anderen in den Arm nehmen. Da wollen wir zusammenrücken. Und alles das sollen wir nicht. Jetzt kommt der Hund ins Spiel, weil der hat mit Corona nichts zu tun. Das heißt also, er ist von dem Virus nicht betroffen. Er kann ihn auch nicht übertragen. Also völlig ungefährlich. Und dann vielleicht noch, wenn man jetzt spazieren geht, begegnet man einem Hundehalter. Und der wirkt glücklicher und zufriedener als man selbst. Und wenn man dann mit dem ins Gespräch kommt, dann lernt man schnell, ja, das ist klar, das ist der Hund.
Deshalb ist nicht nur die Nachfrage bei den Züchtern, sondern auch die nach Hunden im Tierheim deutlich angestiegen, sagt Beate Kaminski vom Tierheim Berlin.
Da sind die Tierpfleger eigentlich im Moment ganz happy. Also wir haben Anfragen auch durchaus auch mal nach Sorgenfällchen, die schon länger sitzen.
Aber dass die jetzt geretteten Sorgenfällchen, also die schwerer vermittelbaren Sorgentiere unter den Hunden, ganz schnell wieder im Tierheim landen, wenn der Arbeitsalltag sich nach Corona wieder ändert, möchte Beate Kaminski unbedingt vermeiden. Deshalb schaue man auch jetzt bei jedem Interessenten ganz genau hin.
Weil wir genau abfragen, ob man sich das überlegt hat, was ist im Urlaub, wenn ich krank werde länger, wenn ich ins Krankenhaus muss, wenn ich meinen Job verliere oder auch die Wohnung unter Umständen. Und das sind eben diese Punkte, wo man dann wirklich überlegen muss, hat sich da jemand Gedanken gemacht?
Die Zwinger in den Tierheimen sind tatsächlich leerer als sonst. Das liege aber nicht nur am gestiegenen Interesse, sondern auch am gesunkenen Hundeangebot, meint Udo Kopernik vom VDH. Durch die Corona-Schutzverordnungen sei der Verkehr über die Grenzen und damit auch der illegale Welpenhandel nämlich immer noch stark eingeschränkt.
In der Vergangenheit kamen eben die meisten Hunde, die hier in Deutschland leben, über den Hundehandel. Und der ist organisiert und gut strukturiert. Da werden also extra Würfe in den südosteuropäischen EU-Mitgliedstaaten für produziert und dann in kleinen Transportern hier nach Deutschland gebracht. Und das gibt es zurzeit nicht.
Im Schnitt würden sonst auf eBay Kleinanzeigen täglich 1.700 Anzeigen eingestellt, in denen im Durchschnitt 2 Hundewelpen angeboten werden. Nun seien es deutlich weniger, mit wieder steigender Tendenz. Zurzeit würde aber jeder Welpe auch ohne Papiere oder professionelle Aufzucht hoch gehandelt, sagt Hobbyzüchterin Isabel Geilen.
Und die Leute sind momentan auch bereit, einfach auch wirklich richtig viel Geld zu bezahlen. Wo sie früher bei jedem Rassehund gezuckt haben, es ist auf einmal alles egal, was so ein Hund kostet, auch wenn keine Papiere dabei sind.
1.000 bis 1.600 Euro kostet bei ihr ein gesunder Dackel mit Papieren, für den sie dann sein ganzes Hundeleben ein Stück Verantwortung übernimmt. Sollten die neuen Besitzer doch Schwierigkeiten haben oder zum Beispiel eine Allergie entwickeln, nimmt sie den Hund zurück, sodass er keinesfalls im Tierheim landet. Mit 10.000 bis 15.000 Euro für Futter, Versicherung und Tierarzt müssen die Halter dann aber im Laufe eines Hundelebens zusätzlich rechnen. Der Gegenwert sei aber ungleich höher.
Grundsätzlich ist ein Hund ein Freund, der letzte Freund oft von Menschen, auch Menschen, die in Situationen leben, alleine oder depressiv oder einfach ein Schicksal haben. Man kann rausgehen, man hat eine soziale Anlaufstelle, man hat jemanden, um den man sich kümmern kann, der sich auch um einen kümmert. Und ich denke, das spielt ja auch mit einer großen Rolle, ja, dass jetzt der Hund so boomt.
Ein Bericht von Anja Nehls war das aus Berlin. Unter Premierminister Boris Johnson soll Großbritannien wieder durchstarten. Das hat er zumindest angekündigt. In einem Bereich scheint er jetzt den Worten Taten folgen zu lassen. Er will nämlich über 1 Milliarde Pfund in das Schulsystem investieren. Das ist gleich eines der Themen bei Campus und Karriere. Im Anschluss an diese Sendung, dazu begrüßt ihr dann die Kollegin Josephine Schulz nach den Nachrichten um 2:35. Und das war's mit Deutschland heute für den heutigen Dienstag. Heute mit Peter Sawicki. Ihnen noch einen schönen Tag.